Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Uli Schäfer, schönen guten Abend. In München werden 2022 die European Championships ausgetragen. Die erfolgreiche Premiere des Wettbewerbs fand letztes Jahr in Berlin und Glasgow statt. Jetzt darf sich München auf Europameisterschaften in vielen Sportarten freuen. Frank Hollmann berichtet.
Es werden Wettkämpfe fast in olympischen Dimensionen. Im August 2022 werden 4000 Athletinnen und Athleten in 6 Sportarten um Medaillen kämpfen. Über eine 7. wird noch verhandelt. Viele Wettbewerbe werden in den Sportstätten von 1972 stattfinden. Zum Beispiel Leichtathletik im Olympiastadion, Bahnradfahren in der Olympiahalle und Rudern an der Regattastrecke Oberschleißheim. Und das exakt 50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen von München. Die European Championships sind parallel ausgerichtete Europameisterschaften mit abgestimmten Zeitplänen. Dadurch entsteht für die Fernsehzuschauer ein dichtes Programm, ähnlich wie bei Olympischen Spielen, ohne aber, dass dafür teure Neubauten errichtet werden müssen. Wie schon bei der Premiere der European Championships letztes Jahr in Glasgow und Berlin, werden ARD und ZDF sowie die Radioprogramme der ARD auch 2022 ausführlich live berichten.
Und jetzt zum Tennis, dem ATP-Finale in London. Dort spielen die besten Tennisprofis der Saison um den Titel des inoffiziellen Weltmeisters. Titelverteidiger ist der Deutsche Alexander Zverev. Der hat heute spielfrei, aber Roger Federer und Novak Djokovic, die haben aufgeschlagen. Und Djokovic spielt noch gegen Dominic Thiem. In London ist die Kollegin Ina Kast. Ina, wie steht's denn?
Ja, es sieht richtig spannend aus Sicht der Zuschauer, denn den ersten Satz hat Djokovic knapp mit 7:6 im Tiebreak gewonnen. Da dachte ich schon, ja, guter Turnierfavorit wird sich hier wahrscheinlich glatt in 2 Sätzen durchsetzen. Aber Pustekuchen, Dominic Thiem in der Form seines Lebens, der Österreicher, der hat hier zurückgeschlagen. Der liegt jetzt das Break vorne im zweiten Satz. 5:2 steht es aktuell. Also das riecht hier wirklich nach dritten Satz und das überrascht mich dann doch ein bisschen. Wobei, wenn man sich die Zahlen im Vorfeld angeguckt hat, die sagen eben manchmal doch was aus. Denn da treffen die beiden Spieler des Jahres aufeinander, die meisten Turniersiege verbuchen konnten. Zugegeben, Djokovic hat davon 2 Grand-Slam-Titel geholt. Das ist dann doch etwas höher anzusiedeln als die Turniersiege von Dominic Thiem. Aber der Österreicher, der hat hier zurückgeschlagen und der steht jetzt auf der Netzseite und erwartet den Aufschlag von Novak Djokovic. Da ist aber erstmal ein Fehler. Er muss über einen zweiten Aufschlag gehen. Ich sage, hier gibt es einen dritten Satz. Ist also viel Spannung drin.
Ina Kast, live aus London, Dankeschön. In Dubai laufen die Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaften und das aus deutscher Sicht sehr erfolgreich. Heute gab es für den Deutschen Behindertensportverband 2 weitere Goldmedaillen. Holger Gerska.
Es bleibt dabei, die Trümpfe der deutschen Mannschaft stechen ohne Ausnahme. 7 Medaillen sind es jetzt, 5 davon aus Gold. 2 hat Irmgard Bensusan ersprintet. Nach den 200 Metern am vergangenen Wochenende gewann die gebürtige Südafrikanerin jetzt auch überraschend souverän die 100 Meter. Seit 5 Jahren startet die Sprinterin von Bayer Leverkusen für das Heimatland ihrer in Hannover lebenden Mutter. Am Vormittag hatte Birgit Kober den Wettbewerb der Kugelstoßerinnen mit Bewegungsstörungen gewonnen. Trotz neuer gesundheitlicher Probleme steigerte sie sich nach 2 ungültigen Versuchen auf eine Weite nahe am eigenen Weltrekord. Für die dreimalige Paralympicsiegerin aus München war es der 5. WM-Titel. Eigentlich gab es sogar noch eine weitere deutsche Goldmedaille, denn Vanessa Lowe aus Leverkusen gewann den Weitsprung. Seit ihrer Heirat allerdings startet sie für Australien.
In der Eishockey Champions League standen heute die Achtelfinal-Hinspiele auf dem Programm. Der deutsche Vizemeister EHC München gewann bei Junos Minsk in Weißrussland 3:2. Die Augsburger Panther spielten zu Hause gegen den EHC Biel aus der Schweiz. Und in der Champions League ist das möglich. Das Spiel endete 2:2 unentschieden. Taufik Khalil.
Die Schwaben vor 5.500 Zuschauern vom ersten Bulli an voll im Spiel und bereits nach 28 Sekunden durch Hafenrichter in Führung. Danach viele Chancen, keine Tore. Biels Goalie Paupe überragend, verhindert früh eine höhere AEV-Führung. Im Gegenzug auch Augsburgs Rohr immer da, wenn gebraucht. Das 2:0 direkt nach Wiederbeginn im Mitteldrittel. Panther Topscorer Fraser zeigt seine ganze NHL-Erfahrung und baut die Führung aus. Doch die Panther verpassen wieder bei besten Chancen früh, alles klar zu machen. Im Schlussabschnitt dann Höchstspannung, Augsburg besser mit vielen Möglichkeiten. Biel mit dem Ausgleich, komplett unverdient, aber auch selbstverschuldet von den Schwaben.
Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt am nächsten Dienstag beim Rückspiel in der Schweiz. Anderes Thema. Seit mehr als einem Jahr demonstriert Greta Thunberg gegen den Klimawandel und ihre Bewegung hat längst auch den Sport erreicht. Jetzt sogar den Motorsport, den ja Umweltschützer schon seit Jahren kritisieren. Darauf reagiert nun die Formel 1. Sie hat angekündigt, klimafreundlicher werden zu wollen. Maximilian Rieger mit den Einzelheiten.
Es sind ambitionierte Ziele, die sich die Formel 1 setzt. Bis 2025 soll es bei allen Rennen keinen Plastikmüll mehr geben. Zudem soll es Anreize geben, dass mehr Fans umweltschonend zur Strecke kommen. Bis 2030 soll die gesamte Formel 1 dann CO2-neutral sein. Von den Fabriken über den Transport bis hin zum Auto selber. Die Hersteller sollen dafür die jetzigen Hybridmotoren weiterentwickeln und diese in Zukunft mit synthetischen Kraftstoffen antreiben. Die Autos sind aber nur für 0,7% des gesamten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Mehr als 70% werden durch den Transport und die Unterbringung von Mensch und Maschine verursacht. Wie die Formel 1 dort CO2 einsparen will, formuliert die Rennserie nur sehr vage. Die Transportprozesse sollen optimiert werden. Außerdem soll die Transportart gewählt werden mit dem wenigsten CO2-Ausstoß, heißt es. Auf das Flugzeug zu verzichten wird aber trotzdem praktisch unmöglich sein. Dafür ist der Rennkalender mit mehr als 20 Rennen auf 4 Kontinenten zu eng getaktet.
Zum Fußball. Jens Keller wird neuer Cheftrainer beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Der 48-Jährige war zuletzt beim FC Ingolstadt und bei Union Berlin tätig. Jetzt soll er Nürnberg aus der Krise führen. Martin Raspe.
Vor allem in der Defensive hatte der 1. FC Nürnberg in den bisherigen Saisonspielen Probleme. Mit 27 Gegentreffern haben die Klubberer die schwächste Defensive der zweiten Liga. Nach 13 Spielen steht der selbsternannte Aufstiegskandidat nur 2 Punkte vor den Abstiegsplätzen. Keller, der den entlassenen Österreicher Damir Kanadi an der Seitenlinie ersetzt, wird morgen in Nürnberg offiziell vorgestellt. Seinen ersten Einsatz als neuer Cheftrainer hat Jens Keller dann nach der Länderspielpause am Sonntag in einer Woche im prestigeträchtigen Frankenderby bei der Spielvereinigung Greuther Fürth.
Was wäre Fußball eigentlich ohne Fans? Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Vor allem der harte Kern der Fans, die sogenannten Ultras, sorgen auf den Tribünen für Stimmung. Zu 90% sind die Mitglieder der Ultragruppen männlich. Frauen haben oft nur wenig Chancen, sich in der Ultraszene durchzusetzen. Das ist eines von vielen Themen, mit denen sich die Fußball-Fan-Projekte seit heute auf ihrer Bundeskonferenz in Stuttgart beschäftigen.
Erstmal machen wir soziale Arbeit mit Fußballfans. Teilweise geht es um die Schule, um die Ausbildung, Zuhause-Probleme. Manchmal kommen aber natürlich dann auch Spezialfälle, wie es gab eben Probleme beim Fußball, in Kontakt mit Polizei gekommen und da irgendwelche Fragen.
Jana Spengler arbeitet für das Fanprojekt Darmstadt, eines von 61 bundesweit unabhängigen Fußball-Fanprojekten, die von der jeweiligen Stadt, vom Bundesland sowie vom Deutschen Fußballbund und von der Deutschen Fußballliga gemeinsam finanziert werden. Bei ihrer Jahrestagung in Stuttgart haben sie vor allem die sogenannten Ultraszenen im Blick, also diejenigen Fans, die ihre Leidenschaft besonders intensiv zum Ausdruck bringen. Dabei aber gibt es ein Problem.
Also Ultraszenen in Deutschland sind sehr männlich geprägt, je nach Standort. Um die 90% Männer sind die Angaben.
So Robert Klaus von der Kompetenzgruppe für Fankulturen für sportbezogene soziale Arbeit, kurz KOFAS. Seine Kollegin Franziska Wücki.
Es hat viel mit geschlechtlichen Anforderungen zu tun. Nicht nur, dass wir viele Männer haben, sondern es sind halt männliche Anforderungen. Wir hatten vorhin Durchsetzungsstärke, Konkurrenzfähigkeit. Und wenn jetzt junge Frauen oder Frauen versuchen, in dieser Szene auch irgendwie Anerkennung zu bekommen, versuchen sie das dementsprechend auch. Aber ihre Möglichkeit des Aufstiegs der Anerkennung ist da doch sehr, sehr ambivalent.
Hinzu kommen regelrechte Übergriffe.
Das reicht ja schon auch von Sprüchen, von Einschüchterungsversuchen, von teilweise eben auch Andeutungen oder wie jemanden, wenn eine junge Frau vielleicht auch versuchen will, in der Szene Anerkennung zu bekommen, dass sie vielleicht irgendwie eine Schnapsflasche vor den Mund gehalten wird und dazu aufgefordert wird, jetzt wirklich zu trinken, bis halt hin wirklich zu Untouch-Versuchen.
Um so etwas auszuschließen, müsse sich gerade bei den Ultras unter den Fans das Bewusstsein ändern und das gehe, so Franziska Wölki, nur...
Ja, indem wir halt wirklich auch diese geschlechterreflektierende Pädagogik einsetzen und dann zum Beispiel auch mit einer geschlechterreflektierenden und sensiblen Sprache gesprochen wird.
In Stuttgart diskutieren die Teilnehmer in mehreren Workshops nicht öffentlich, wie genau für mehr Gendergerechtigkeit sensibilisiert werden kann und wie man mit sexueller Gewalt umgehen sollte. Ob solche Ideen sich aber in Kreisen umsetzen lassen, in denen häufig eher das Regiment der Schnapsflasche regiert? KOFAS-Mitarbeiter Robert Klaus wendet sich gegen pauschale Vorurteile.
Es gibt aber auch viele Orte, wo die Fanszenen sich sehr stark mit dem Thema Diskriminierung kritisch beschäftigt haben. Und die Fragen, ob Frauen und Homosexuelle zum Beispiel diskriminiert werden, stellen sich viele Gruppen und besprechen das auch.
In Stuttgart hat heute die Bundeskonferenz der Fußballfanprojekte begonnen. Ein Bericht von Thomas Wagner. Und die FIFA-Ethikkommission hat 3 ehemalige Funktionäre aus Südamerika wegen Korruption lebenslang gesperrt. Die Argentinier Eduardo De Luca und José Luis Meissner sowie Manuel Burga aus Peru müssen zudem eine Geldstrafe in Höhe von mehr als 900.000 Euro zahlen. Und das war Sport aktuell am Dienstagabend. Ich bin Uli Schäfer, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und später dann eine gute Nacht.